Themensendung von einem, der zeitweise in Tübingen lebte, aber den meisten Tübingern heute unbekannt ist. Sein Name Felix Weil. Seine Rollen Agitator, Millionär und Doktorand. Weil wurde 1898 in Buenos Aires geboren und starb 1975 in den USA. Die Tübinger Studienzeit, kurz nach der Novemberrevolution, sollte ihn zeitlebens in politischer und wissenschaftlicher Hinsicht prägen. Sein ererbtes Millionenvermögen hat er überwiegend für soziale und wissenschaftliche Zwecke ausgegeben. So wurde Weil zu einem der wichtigsten Förderer jenes Instituts, das sich wie kein zweites in die bundesdeutsche Wissenschaftsgeschichte einschrieb und so bekannte Philosophen wie Adorno, Horkheimer und Marcuse hervorbrachte. Das Institut für Sozialforschung, auch Frankfurter Schule genannt. Der Autor der Sendung ist Helmut Robert Eisenbach.
Eine unerwartete Wirkung zeitigte die deutsche Revolution von 1918 bei einem Frankfurter Millionärssohn und Korporierten. In voller Couleur stellte sich Felix Weil unter dem Befehl des Arbeiter- und Soldatenrates und stürmte ein Maschinengewehrdepot. Nach diesem Einstand in Frankfurt fand der junge Sozialist und Millionär an der Tübinger Universität im Fach Nationalökonomie einen Doktorvater, der ihm auch politisch zusagte. Den Sozialisierungsexperten Robert Wilbrandt. Im Jahre 1919 kam Felix Weil nach Tübingen. Und diese Entscheidung sollte für sein weiteres Leben folgenreich werden. Letztlich verdankt sich diesem Entschluss das, was später Frankfurter Schule heißen wird. Die jüdische Familie Weil, welche aufgrund eigenen Strebens und dann unter Gefahr des Lebens in der Nazizeit heute über die halbe Welt verstreut ist, entstammt seit dem 18. Jahrhundert dem badischen Ort Steinsfurt. Felix Weils Vater, Hermann, war als junger Mann aus der bedrückenden wirtschaftlichen Enge einer 15-köpfigen Familie entflohen. Nach einer profunden Lehre als Getreidehändler in Mannheim, das Ende des letzten Jahrhunderts der bedeutendste Binnenhafen Europas und ein Haupthandelsplatz für Getreide war, ging er nach Argentinien. In Buenos Aires machte er sich 1898 im Geburtsjahr seines Sohnes Felix selbstständig und gründete mit zwei Brüdern, die nachgekommen waren, die Weil Hermanos und Kompanie. Diese Firma hielt zusammen mit zwei weiteren Firmen 90% des argentinischen Getreidehandels und wurde innerhalb von nur 12 Jahren eine Weltfirma. Hermann Weil wollte seinem Sohn die klassische Bildung zugutekommen lassen, die ihm versagt geblieben war. So schickte er Felix 1907 nach Frankfurt, damit er dort am berühmten Goethe-Gymnasium eine solide humanistische Ausbildung erhielt. Zu den damaligen Schülern gehörten auch Leo Löwenthal und Theodor Wiesengrund Adorno.
Von Antisemitismus habe ich in dieser Schule nie etwas gespürt. Wir hatten zwar viele Juden, hauptsächlich Söhne reicher Familien, aber die anderen vertrugen sich gut mit uns.
Kurze Zeit später kam auch der Vater nach Frankfurt, um sich hier endgültig niederzulassen. Bis zu seinem Tod im Jahre 1927 entfaltete er eine rege Beratertätigkeit sowie vor allem ein ausgedehntes mäzenatisches Wirken für jüdische Organisationen, Universitätsinstitute und mittellose Künstler. Bei Kaiser Wilhelm II. War er bis zum Kriegsende als Berichterstatter für ökonomische Fragen derart angesehen, dass dieser beabsichtigte, ihn in den erblichen Freiherrnstand zu erheben. Im Falle eines Endsieges wollte der Kaiser die Falklandinseln von den Engländern fordern, um sie Weils Adoptivland Argentinien zurückzugeben. Für die weltläufige Unbefangenheit des alten Weil zeugt folgende Begebenheit, die sein Sohn als Begleiter überliefert hat.
Nach dem Essen, bei dem mein Vater rechts neben dem Kaiser saß, begaben sich alle in einen Nebenraum, wo sich, solange der Kaiser noch stand, niemand hinsetzte. Das heißt, niemand außer meinem Vater. Der Hofmarschall, Freiherr von Reischach, tuschelte daraufhin mit dem Kaiser und kam dann zu uns, beugte sich zu meinem Vater herunter und flüsterte, Seine Majestät gestattet Ihnen, sich zu setzen. Worauf mein Vater erstaunt zurückfragte, Wieso denn? Ich sitze doch schon.
Felix Weil erlebte sowohl die frühen Jahre in Argentinien wie die Frankfurter Schulzeit in einem von Luxus umgebenen Raum, der zunächst nur durch den frühen Tod der Mutter getrübt wurde. Nach dem Abitur 1916 schrieb er sich an der Frankfurter Universität ein. ganz selbstverständlich war, dass er durch das Studium der Nationalökonomie in die Fußstapfen des Vaters treten sollte, um einmal die eigene Welthandelsfirma zu leiten. Zunächst folgte er auch dem deutsch-nationalen Zug seines Vaters und meldete sich als Kriegsfreiwilliger. Obwohl der Staatszugehörigkeit nach Argentinier, erreichte er es dennoch, freiwillig und ehrenamtlich als Bürooffizier für Wirtschaftsfragen auf dem Heeresamt dienen zu dürfen. Der Vormittag bestand in der heeresdienstlichen Tätigkeit, dem Nachmittag verblieben die Kollegs und außerdem war Weil Mitglied einer Korporation, wobei er den drei studentischen Bs, Betriebsamkeit, Biertrinken und Beischlafen, sehr skeptisch gegenüberstand. Der äußere Rahmen war nach wie vor der eines Kronprinzen, vor allem nach dem mütterlichen Erbe von 1 Million Goldpeso, der überall, außer in seiner Tübinger Studienzeit, mit Wagen und Chauffeur vorfuhr. Der spätere enge Vertraute Friedrich Pollock erinnert sich.
Gewöhnlich waren Studenten damals in ziemlich prekären finanziellen Verhältnissen. Da waren aber zwei Leute, Horkheimer und ich, die finanziell unabhängig waren, denn sie hatten ja vermögende Väter. Nur mit diesen beiden hat er sich dann angefreundet, bei denen hat er Rat gesucht.
Die allgemeine Erschütterung, welche durch die Novemberrevolution von 1918 hervorgerufen wurde, hat Weil tief berührt und wurde zu einem politischen Schlüsselerlebnis, das fast einem Klassenverrat gleichkam. Er schloss sich zusammen mit seinem Leibfuchs den Arbeiter- und Soldatenräten an. In einer schlaflosen Nacht lieh er sich von einem Arbeiterwehrmann das SPD-Parteibuch und las darin das Erfurter Programm von 1891. Damals waren den Mitgliedsbüchern noch das Parteiprogramm hinten beigebunden.
Am nächsten Morgen war ich mir darüber klar geworden, dass ich aus der Art geschlagen war. Ich, nur 20 Jahre alt, war zwar der Haupterbe eines sehr reichen Mannes und als solcher auch Mitinhaber einer Firma mit dutzenden Filialen in der Welt, die für ein paar tausend von Familien Arbeitgeber war, aber ich war ja, ich konnte es kaum glauben, aber ich hatte es gerade entdeckt, ich war ein Sozialist. Keine Frage, meine Gefühle waren auf Seiten des Sozialismus und schon seit langem. Ich war mir nur dessen nicht bewusst gewesen.
Weil schritt zur Tat und gründete zusammen mit Leo Löwenthal und anderen die Frankfurter Sozialistische Studentengruppe. Jedoch war diese Gruppe nicht an einer fälligen Universitätsreform interessiert, da in Kürze die kommende revolutionäre Umwälzung solche Fragen ja von selbst erledigen würde. Daran glaubte Weil nicht.
Bald genug wurde mir bewusst, dass ich an der Universität Frankfurt nichts über Sozialismus oder Marxismus lernen könne. Die beiden Volkswirtschaftler Vogt und Arndt gehörten der klassischen, konservativen Schule an und hielten es unter ihrer Würde, sich mit sozialistischen Problemen wie Planwirtschaft auseinanderzusetzen. Ich beschloss deshalb, nach Tübingen zu gehen, der einzigen Universität, an der Vorlesungen und Seminare zwar nicht über Marxismus, aber doch wenigstens über Sozialismus gehalten wurden. Zwar war der Lehrer, der Soziologe Robert Wilbrand, kein Marxist, sondern als gläubiger Christ über die Bergpredigt zum Sozialismus gekommen, aber allein die Tatsache, dass er wissenschaftliche Diskussionen über Sozialismus zuließ und förderte, machte Tübingen zu einem Anziehungspunkt für sozialistische Studenten.
Wilbrand war 1908 an die Tübinger Universität auf einen der beiden volkswirtschaftlichen Lehrstühle berufen worden und seine Antrittsvorlesung behandelte Karl Marx. Seine Vorlesungen waren so gut besucht, dass 1913 der Festsaal zum Audimax umfunktioniert werden musste. Nach einem Zwischenspiel in Berlin als Mitglied der Sozialisierungskommission im Winter 1918-19, bei dem ihm Karl Korsch assistierte, kehrte er auf seinen Lehrstuhl nach Tübingen zurück. Man darf Wilbrand getrost einen Kathedersozialisten nennen, schreibt er doch in seinen 1947 erschienenen Memoiren.
Auch einen sympathischen Gewerkschaftssekretär luden wir in unser Haus ein. Doch habe ich es im Übrigen an persönlichen Berührungen mit der Arbeiterschaft fehlen lassen. Parfümierte Distanz ist mir in der schwäbischen Tagwacht vorgeworfen worden. Thank you.
Außer in Tübingen hätte es noch an der Berliner Universität eine weitere Studienmöglichkeit für Weil gegeben, wie er selbst in seinem Tübinger Zulassungsgesuch anmerkt, bei Professor Karl Ballot. Dieser war ebenfalls Mitglied der Sozialisierungskommission gewesen. Doch es kam noch ein weiterer Grund hinzu, der für Tübingen sprach. Die Lebensmittel- und Wohnsituation war im Nachkriegsdeutschland derart katastrophal, dass Ausländer nur ausnahmsweise an deutschen Universitäten zugelassen wurden. Weil kannte die Lage und meldete sich bereits am 18. Februar 1919 in Tübingen beim Einwohnermeldeamt an. Er wohnte bei seiner Cousine, Frau Julie Stern, geborene Weil, Neckargasse 4a, die dort nach dem Tod ihres Mannes alleine das Bekleidungsgeschäft Julius Stern weiterbetrieb. So argumentierte Weil der Bürokratie gegenüber, nehme er niemanden ein Zimmer weg. Außerdem sei das Zimmer an Nichtverwandte unvermietbar. Weil hat diese wichtige Studienentscheidung, wie auch in der Folge andere, ohne Konsultation des Vaters getroffen. Er hat sich in Tübingen zum ersten Mal bewusst auf ein Experiment eingelassen. Er war fort von einem reichen und fragwürdigen Zuhause. Er verzichtete zugleich auf die Attribute seines Reichtums. Er wollte nun endlich in Sozialismus studieren, mit Gleichgesinnten agitieren und sein Studium bei Wilbrandt mit einer Promotion zu Ende führen.
In Frankfurt war ich noch der SPD nahegestanden. Aber das Vertiefen in Marxismus in Tübingen und die Diskussionen mit der alten Clara Zetkin radikalisierten mich. Ohne Revolution lässt sich das Problem der Sozialisierung nicht lösen. Das war die Überzeugung, die ich in Tübingen gewann.
Clara Zetkin, obwohl 1857 in Sachsen geboren, spielte als Nicht-Württembergerin in der Württembergischen Revolution von 1918 eine zentrale Rolle als Agitatorin und Landtagsabgeordnete in Stuttgart. Es gelang ihr, die württembergische Sozialdemokratie zu radikalisieren, sodass große Teile der SPD zur radikalen Linken übergingen und der KPD beitraten. Der Kontakt zwischen Clara Zetkin und Felix Weil sollte noch sehr eng werden. Zunächst bezog Weil, nunmehr im fünften Semester, eine Studentenbude bei seiner Cousine in der Neckargasse.
Sie bot mir ein Schlafzimmer und ein anderes Zimmer mit einem großen Tisch als Arbeitszimmer an. Ein Angebot, das ich sofort mit Freude annahm. Der einzige Haken war, dass meine Bude nicht sturmfrei war. Das heißt, ich musste meiner Cousine versprechen, keine Mädchen mit ins Bett zu nehmen.
Jedoch gab es ein halbes Jahr später für einige Tage in Weils Studentenbude eine Frau, nämlich Clara Zetkin, die noch mehr Ärger einbrachte als irgendein Mädchen. Sein Zimmer weihte er damit ein, dass er, noch ehe zum Studium zugelassen, durch Anschlag am schwarzen Brett der Uni eine sozialistische Studentengruppe gründete und als Treffpunkt die Neckargasse angab. Ein Auf und Ab zum zweiten Stock setzte dort ein, das Frau Stern zunächst schwer einzuschätzen wusste, bis eines Tages die örtliche Polizei eher nachbarschaftlich denn autoritär sie bat, mäßigenden Einfluss auf ihren verwandtschaftlichen Untermieter auszuüben, der mit seinen Genossen vielfältige Agitation auf den umliegenden Dörfern betrieb. Zudem bewog Weil seine eher bürgerlich eingestellte Cousine für eine sozialistische Veranstaltung. Bemerkenswerterweise handelte es sich dabei um einen Vortrag des Anthroposophen Rudolf Steiner, die Kernpunkte der sozialen Frage, ihr Geschäft als Adresse für den Kartenverkauf anzugeben. Das Verhältnis von Cousin und Cousine war geprägt von gegenseitiger Hochachtung. Weil schätzte das Durchhaltevermögen der Kriegerwitwe, Frau Stern bewunderte den weltgewandten und spendablen jungen Mann, der von der eigenen Firma aus Holland Fresspakete bekam. Aufgrund der miserablen Wirtschaftslage bestand an der Universität ein allgemeiner Aufnahmestopp für Ausländer. Für eine Sondergenehmigung mussten außerordentliche Gründe vorliegen. Weil schaffte diese Hürde im zweiten Anlauf, indem er darauf verwies,
dass ich doch glaube, meiner Pflicht gegenüber dem Lande, dem ich meine Erziehung und Bildung verdanke und dem auch meine Eltern entstammen, nach besten Kräften durch freiwilligen Dienst im preußischen Heere nachgekommen zu sein, und wiederhole deshalb meine Bitte um Zulassung.
Vom Kultusministerium wird Weil daraufhin per Erlass ausdrücklich mit Hinweis auf den Ersatzkriegsdienst als Ausländer für das Sommersemester zugelassen. Noch lang vor Beginn der Vorlesungen im Sommersemester betätigt sich Weil aktiv auf der linken Seite des politischen Spektrums, ohne seine bürgerliche Herkunft zu leugnen. Auch in späteren Jahren wird er dieser Doppelstrategie treu bleiben. Bereits in Frankfurt hatte er, wie jetzt in Tübingen, die sozialistische Studentengruppe mitbegründet. Im April 1919 fuhr er zur ersten und einzigen Tagung der sozialistischen Studentengruppen Deutschlands nach Jena. Stärkste Motivation für die Reise war das Zusammentreffen mit Karl Korsch, mit dem er bisher nur korrespondiert hatte.
Und so begann eine lebenslange Freundschaft, die unter anderem dazu führte, dass Kalli, wie seine Freunde ihn nannten, meine Doktorarbeit als Büchlein erscheinen ließ und nach 1923 am Institut für Sozialforschung erst in Frankfurt, dann im Exil in den Vereinigten Staaten mitarbeitete. Auf dem Treffen entledigte ich mich meines Auftrags in sehr objektiver Weise. Ich hatte nämlich drei Stimmen, je eine für den SPD-Flügel, für den USP-Flügel und für den KPD-Flügel. Und naiv, wie ich damals war, habe ich auch mein Mandat treu ausgeführt. Mit der SPD-Stimme stimmte ich für bzw. gegen und mit den beiden anderen Stimmen gegen bzw. für Resolutionen, je nachdem meine Mandanten zu der Frage standen.
Im Semester besucht Weil Seminare und Vorlesungen bei den drei Lehrstuhlinhabern Robert Wilbrand, Ludwig Steffinger und Karl Fuchs.
Mit Professor Wilbrand freundete ich mich rasch an. Auch mit seinem Kollegen Steffinger, der kein Sozialist war, stand ich sehr gut. Er war der Inbegriff des Gelehrten, der auch andere Ansichten gelten lässt. Ich erinnere mich, dass er unter eine Seminararbeit schrieb: Mit den Theorien des Verfassers stimme ich keineswegs überein, aber ich spreche ihm das Recht zu, Anschauungen zu haben, die von den meinen abweichen. Zweck der Prüfung ist festzustellen, inwieweit meine Hörer imstande sind, selbstständig wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben. Verfasser kann das, Prädikat ausgezeichnet. Die Arbeit mit Wilbrand und Steffinger machte mir viel Freude. Aber da war auch ein Professor ganz anderer Art. Der Volkswirtschaftler Karl Johannes Fuchs. Er hatte einen langen Vollbart und trug meist Sandalen an nackten Füßen und war immer noch ein am deutschen Wesen wird die Welt genesen Altdeutscher. Seine Einschätzung eines wissenschaftlichen Werkes hing von seiner Dicke ab. War Wilbrand der Mittelpunkt und Beschützer der sozialistischen Studenten, so war Fuchs der Nationalistischen, die eifrig die Dolchstoßlegende verbreiteten. Ich war in seinem Seminar und hatte oft Zusammenstöße mit ihm.
Eine bei Wilbrand angefertigte Seminararbeit über Wege und Wesen der Sozialisierung, Ausgangspunkt seiner Promotionsbemühungen, erscheint im Sommer 1919 im Berliner Arbeiterrat. Die Publikation dieser Arbeit dürfte eines der ersten Ergebnisse der Freundschaft mit Karl Korsch gewesen sein, der zu den führenden Köpfen des Berliner Arbeiterrats gehörte. Neben diesen Diskussionen mit Korsch waren ihm ebenso wichtig die Begegnungen mit Clara Zetkin.
Mit ihr hatte ich bald eine enge Freundschaft. Sie wohnte auf einem Hügel bei Stuttgart, genannt der Bobser, in einem Häuschen mit einem großen Garten, und ich habe sie oft besucht und sie auch bei Einkaufsgängen in die Stadt begleitet. Einmal fragte ich sie: Wie hast du alle diese Menschen auf deine Seite gebracht? Sie lachte und sagte:
Es ist noch nie ein revolutionärer Sozialist fix und fertig geboren worden. Sie mussten alle lernen.
Und mit einem Seufzer, der mir beinahe Angst um sie macht, sagte sie:
Was ich alles habe lernen müssen, ehe ich die Zetkin wurde. Wenn ich ins Kloster gegangen wäre, hätte es nicht schlimmer sein können. Mach dir nur keine Illusionen, Genosse Felix.
Sie wiederholte:
Nur keine Illusionen. Die sind bei uns wie Ketzerei.
Wir waren an einem kleinen grünen Platz mit einer Bank gekommen. Sie setzte sich. Ich sah, wie müde sie aussah Plötzlich lachte sie.
Felix, ich habe gerade was entdeckt.
Und sie zog mich herunter neben sich.
Ein guter Genosse zu sein, ist, glaube ich, so schwer wie ein guter Millionär zu sein.
Im Sommer und Herbst 1919 geht die Zeit der Arbeiter- und Soldatenräte zu Ende. In Tübingen war bereits eine Ortsgruppe der KPD gegründet worden. Im Landtag wird ein neuer Verfassungsentwurf des Tübinger Staatsrechtlers Professor Wilhelm Blume beraten. In den Augen der politisch interessierten und noch immer aufgewühlten Zeitgenossen ist noch nicht entschieden, auch nicht nach der Niederschlagung der Münchner, Bremer und Ungarischen Räterepublik, wie die weitere politische Entwicklung in Deutschland verlaufen würde. Mitglieder der Tübinger Sozialistischen Studentengruppe hatten sich zunehmend radikalisiert, das heißt, sie waren von der SPD zur USPD abgewandert oder sogar dem Spartakusbund beigetreten. Weil hütete sich, als Ausländer Mitglied einer Partei zu werden, aus Furcht vor Ausweisung.
Ein Professor der Rechte hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass, falls ich als Ausländer einer politischen Partei beiträte, dies ein Grund für meine Ausweisung aus Deutschland sein könne. Während Propaganda für Sozialismus im Allgemeinen unter Recht zur freien Meinungsäußerung falle und nicht zu beanstanden sei.
Seine eigene Position verdeutlicht er jedoch in einer Anekdote.
Der Sozialistische Studentenbund lud einen Redner ein zur öffentlichen Diskussion. Es war ein Gewerkschaftssekretär, dessen Gewerkschaft die Arbeiter der Bosch-Werke in Stuttgart vertrat. Wir hielten es für typisch für die dem Klassenkampf abholden Gewerkschaftsfunktionäre, als er mit allen Zeichen der Ehrfurcht in seiner Stimme uns darlegte, wie sehr die Zeiten sich geändert hätten, spiegle sich im Verhalten der Arbeitgeber ab. Vor dem Kriege habe Herr Geheimrat Bosch ihn mit Hunden vom Fabrikhof hetzen lassen. Jetzt aber, wenn er zu Verhandlungen komme, setze sich Herr Geheimrat nicht nur mit ihm an den Verhandlungstisch, sondern biete ihm auch seine eigenen großen Zigarren an.
Die sozialistische Studentengruppe, derweil führend angehörte, spaltete sich im Juni. Ein linksradikaler kommunistischer Flügel trennte sich unter dem Namen Freie Vereinigung sozialistischer Studenten ab. Trotz öffentlich ausgetragener ideologischer Polemik, Vorwurf des rechten Flügels an den Linken, Sozialismus Asiaticus, beschlossen beide Gruppen nach außen gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. Sie organisierten mehrere Veranstaltungen im Museum, unter anderem mit Willy Münzenberg und Clara Zetkin. Diese Veranstaltungen waren alle sehr gut besucht, und zwar nicht nur von Studenten, sondern auch von Tübinger Bürgern und der Dozentenschaft. Dies ist der örtlichen Presse zu entnehmen und auch Berichten des akademischen Rektoramtes. Der linksradikale Flügel fühlte sich eng verbunden mit Heinrich Süßkind, dem späteren Chefredakteur der Roten Fahne in Berlin. Clara Zetkin und Willy Münzenberg, einem persönlichen Bekannten Lenins aus Schweizer Tagen und späteren Organisator eines nach ihm benannten kommunistischen Medienkonzerns in Berlin. Doch Münzenberg, der im Juni nach 5-monatiger Untersuchungshaft nach seinem Freispruch aus dem Rottenburger Gefängnis entlassen worden war, mussten allerdings erhebliche Zweifel an der revolutionären Situation in Württemberg gekommen sein. Er äußerte zu seinem Kampfgefährten, dem Dichter Max Bartel:
Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber hier fährt man mit der Schwäbische Eisenbahn. Man sollte nach Berlin gehen, Mensch, und dort etwas Großes aufbauen.
Erstaunlich ist für heutige Zeitgenossen, welch ein linkes politisches Potenzial damals für wenige Monate in Württemberg sich zusammenballte. Willy Münzenberg, Clara Zetkin, Heinrich Süßkind, Jakob Walcher, Karl Schmückle, Jakob Vogel, Karl Schneck aus Hageloch, auch Felix Weil, um nur einige zu nennen, wo es noch Ungezählte gibt. In diese Zeit fällt ein bisher unbekanntes Ereignis, das blitzlichtartig die Situation erhellt. Ihr Hauptakteur ist Weil.
Einer der Genossen weckte mich eines Tages spät nachts mit der Meldung, er habe eben in einer Wirtschaft neben einem Tisch voller nationalistischer Studenten gesessen und habe gehört, wie sie ziemlich betrunken einen Prosit ausbrachten. Morgen früh lebt die alte Hexe nicht mehr. Einer habe eine Pistole aus der Tasche genommen und seinem Nebenmann gezeigt. Es war uns klar, dass von einem Mordanschlag auf die alte Clara Zetkin die Rede war. Ich zog mich geschwind an, weckte einen Genossen, lieh mir von ihm dessen Auto und seinen Revolver, aber das wusste er nicht. Aber ich wusste, wo er ihn versteckt hatte. Und dann rasten der Genosse und ich zur Clara. Dort war alles ruhig. Wir weckten sie und sagten ihr, jeden Augenblick könnte die Mordbande da sein und wir wollten sie in Sicherheit bringen. Unterwegs hatten wir uns ausgedacht, dass es das Beste sei, sie in der Höhle des Löwen zu verstecken, nämlich in Tübingen. Und zwar als die Mutter des Genossen, die wegen eines plötzlichen Todesfalls in der Familie überraschenderweise angekommen sei. Wir brachten sie in mein Zimmer und ich schlief für einige Tage bei dem Genossen auf einem Sofa. Meine Verwandten erfuhren erst viel später, wen sie da unwissentlich beherbergt hatten. Nach etwa einer Woche hatten Claras Freunde in Stuttgart für eine 24-stündige bewaffnete Leibgarde gesorgt. Und wir brachten die Alte wieder in ihr Häuschen zurück. Dass die Mordbande in jener Nacht tatsächlich ankam, kann ich nicht beschwören. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie da waren. Denn als wir mit Clara zurückkamen, hatte jemand alle Fenster mit Steinen eingeworfen. Wahrscheinlich aus Wut, dass das Haus leer war. Clara, meine altmütterliche Freundin, hat mich später oft als ihren Lebensretter bezeichnet. Sie hatte das Glück zu sterben, bevor Stalin alle ihre Freunde und Vertrauten verhaften, verurteilen und umbringen ließ. Ein Schicksal, das zweifellos auch das ihre gewesen wäre.
Weil, als Ausländer, muss ich für das kommende Wintersemester erneut der Prozedur einer außerordentlichen Genehmigung unterziehen. Wie zu Anfang des Sommersemesters verfasste er erneut mehrseitige Eingaben. Sein Doktorvater, Dekan Wilbrand, ist ihm mit einem Gutachten behilflich.
Das Dekanat bestätigt die Angaben betreffend die begonnene Dissertation und die Notwendigkeit des Abschlusses vor der durch Militärpflicht erzwungenen Heimkehr des Herrn Weil nach Argentinien. Die Anwesenheit während des Wintersemesters ist hier nur insoweit erforderlich, als auf mein Anraten Herr Weil auch im Fuchs'schen Seminar vortragen und dafür natürlich anwesend sein sollte. Die sich sonst in letzter Stunde bei seiner Arbeit ergebenden Weiterungen lassen befürchten, dass um eines allgemeinen Prinzips willen Härten entstehen, die an der Lebensmittellage nichts ändern, wohl aber den Eindruck persönlicher Gehässigkeit erwecken.
Aber selbst dieses persönliche Engagement Wilbrands nützt nichts. Die Stuttgarter Kultusbehörde verweigert eine weitere Zulassung, formalrechtlich wegen bestehender Wohnungsgesetze, die für Ausländer besonders rigide gehandhabt werden. Doch Weil kümmert das offenbar wenig. Er setzt seine Studien konsequent fort, sehr zum Unwillen von Rektor Sartorius.
Der Staatswissenschaftlichen Fakultät zur Kenntnis, dass der in Frankfurt beheimatete Stutt-Reopold Weil, argentinischer Staatsangehöriger, durch Erlass des Ministeriums von der Fortsetzung seines Studiums in Tübingen ausgeschlossen worden ist. Dem Vernehmen nach hält sich Weil immer noch in Tübingen auf und besucht auch Vorlesungen. Ich werde Weisung erteilen, dass Weil nicht mehr die Universität betreten darf und ersuche die Kollegen auch ihrerseits, Weil zurückzuweisen, wenn er weiterhin versuchen sollte, von den Einrichtungen der Universität Gebrauch zu machen.
Aufgrund der anhaltenden politischen Unsicherheit fordert die Kultusbehörde von der Universität einen Lagebericht an, den Rektor Sartorius ausfertigt.
Es mag wohl sein, dass die bolschewistisch-spartakistische Agitation auch in Tübingen unter der Studentenschaft einige Erfolge zu verzeichnen hat. Die Radikalen verfügen ohne Zweifel über geistig hochstehende, hervorragende Redner, denen von der anderen Seite nicht gleich viele Ebenbürtige gegenübergestellt werden können. Der Jurist Süßkind ist unstreitig der beste Kopf der Vereinigung. Auch Stutt-Reopold Weil ist in diesem Semester nicht mehr als Studierender zugelassen, hält sich aber trotzdem immer noch hier auf. Es ist Sache der Polizei, diese Persönlichkeiten, die in keinem Verhältnis zur Universität stehen, so rasch als möglich zu entfernen und damit ihre gefährliche agitatorische Kraft für die Studierenden unschädlich zu machen.
Brisant erscheinen allen in unterschiedlicher Weise Beteiligten die Jahrestage der russischen wie auch der deutschen Revolution. 3 Tage nach dem Schreiben des Rektors Sartorius werden am 25. Oktober in Stuttgart 15 Spartakisten verhaftet und mittels Kraftwagen nach Tübingen ins Gefängnis überführt. Dort, im Oberamtsgefängnis, Jakobsgasse 26, sitzen bereits 2 Studenten, die Freunde Süßkind und Weil. Was war geschehen? Einer der Kuriere Münzenbergs war an der Grenze nach Holland von der preußischen Polizei abgefangen worden. Unter den dabei gefundenen Papieren befand sich auch ein Aufruf Münzenbergs zu den Revolutionsfeiern.
Wir müssen am 7. November zum Weitertreiben der Weltrevolution aufs Neue unsere alten Kampfparolen in die Massen tragen. Schaffung revolutionärer Arbeiterräte, Entwaffnung der Bourgeoisie, Bewaffnung der Arbeiterschaft, Auflösung der bürgerlichen Parlamente und Übernahme der politischen Gewalt durch die organisierte Arbeiterschaft. Sturz der bürgerlichen Regierung und Errichtung der proletarischen Diktatur.
Über den Aufruf Münzenbergs und weitere Vorbereitungen der KP-Zentrale in Berlin für den 9. November unterrichtete der Staatskommissar in Berlin die württembergische Landespolizei. Da sich hauptsächlich in Stuttgart eine große Anzahl Personen aufhielten, die alle als Kommunistenführer bekannt seien. So auch der Gewerkschaftsführer Jakob Walcher, der später ein enger Freund und Berater Bert Brechts wurde. Stuttgart kommt der Aufforderung aus Berlin umstandslos nach und stellt Haftbefehle wegen des Verdachts des Hoch- und Landesverrats aus. Der eigentliche Verursacher, Münzenberg, befand sich auf der Rückreise vom illegalen Parteitag der württembergischen KP, wo ihm von Clara Zetkin optimistische Revolutionsromantik vorgeworfen worden war. Münzenberg erinnert sich.
Im Zug las ich in den Zeitungen von der Razzia und dem Haftbefehl gegen mich. Einige Stationen vor Stuttgart stieg ich aus, gelangte sicher zu Freunden, organisierte die Übergabe aller Materialien, die wenige Minuten vor dem Eintreffen der Kriminalpolizei in Sicherheit gebracht wurden und siedelte nach Berlin über.
In Stuttgart finden Protestversammlungen der USPD und der KPD statt. Nach einer Rede Clara Zetkins auf der KPD-Veranstaltung wird eine Entschließung an das Ministerium des Innern angenommen.
Die heute Abend im Dinkelacker-Saalbau versammelte Stuttgarter Arbeiterschaft erhebt gegen die Verhaftung der kommunistischen Führer flammenden Protest. Sie spricht der Regierung wegen der beabsichtigten Ausweisung der Genossen Hammer, Walcher, Süßkind und Weil ihre heftigste Empörung und ihren tiefen Abscheu aus.
Nachdem sich der Hochverratsvorwurf gegen alle Verhafteten als gegenstandslos erwiesen hatte, wurden sie entlassen. Was die Studenten Süßkind und Weil betrifft, so teilte Staatsminister Bloß der Abgeordneten Clara Zetkin mit.
Die beiden in Tübingen festgenommenen ausländischen Studierenden sind keine gerichtliche, sondern polizeiliche Gefangene, gegen die ein Auslieferungsverfahren eingeleitet ist. Den Standpunkt bezüglich des Süßkind und Weil zu ändern, besteht kein Anlass. Süßkind ist Österreicher oder Pole, Weil Argentinier. Letzterer, Sohn eines reichen und angeblich deutsch gesinnten Frankfurters, der inzwischen seinen Sohn nach Frankfurt heimberufen hat.
Eine riesige Aufregung herrschte im Hause Stern in der Neckargasse 4a. Im Nachhinein erfuhr man, dass die kommunistische Revolutionärin Clara Zetkin beherbergt worden war. Und nun saß Felix sogar im Gefängnis. Frau Stern bemühte sich um den einsitzenden Cousin und benachrichtigte zunächst die Verwandten im badischen Sinsheim. Der Vater in Frankfurt sollte vorerst aus Schonung nicht eingeschaltet werden. Doch schließlich kam Felix auch so frei. Er hat sich für diese Hilfe bei der Familie Stern später bei der erzwungenen Emigration nach Palästina im Jahre 1936 revanchiert. Da die Konten der Sterns gesperrt waren, überwies er von Argentinien aus die dringend benötigten 1000 Pfund zur Einreise. Frau Stern hat, als schwäbische Hausfrau, ihrem schwerreichen Cousin nach einer neuen Existenzgründung den Betrag auf Heller und Pfennig zurückgezahlt. Trotz dieses Rauswurfs aus Württemberg hat Felix Weil von Frankfurt aus noch versucht, bei seinem väterlichen Freund Wilbrand über Sozialisierung zu promovieren. Das Kultusministerium will jedoch nur den Aufenthalt für die mündliche Prüfung gewähren, die seiner Ansicht nach auch an einem Tag erledigt werden kann. Keineswegs aber bewilligte es eine mehrtägige Einreise zur mündlichen Rücksprache über seine Arbeit. Fakultät und Doktorvater Wilbrand erklären sich mit dieser Einschränkung einverstanden. Doch das Innenministerium legt sich quer.
Weil hat durch sein Verhalten in Tübingen jeden Anspruch auf eine entgegenkommende Behandlung durch die württembergischen Behörden verwirkt. Ich könnte deshalb einem etwaigen Gesuch des Weil um Gestattung des vorübergehenden Aufenthalts in Tübingen keine Folge geben. Das Landespolizeiamt ist in diesem Sinn verständigt.
Damit waren Weils Tübinger Promotionsabsichten endgültig gescheitert. Er hat 25 Jahre später die Diskriminierung durch die württembergischen Behörden vergessen. Die Schweizer Fremdenpolizei vergaß jedoch nicht. Sie war 1919 von den Württembergern über Weil vorsorglich informiert worden. Im Jahre 1946 wird Weil, nunmehr amerikanischer Staatsbürger, in der Schweiz einer Kontrolle unterzogen.
Plötzlich, am Tage nach meiner Ankunft in Zürich, wurde ich auf die Polizei bestellt. Dort wurde mir eröffnet, ich müsse sofort wieder abreisen, denn gegen mich sei doch 1919 die Grenzsperre verhängt worden. Die alte Verfügung sei noch gültig. Natürlich nahm ich mir vor der Abreise am nächsten Tag einen Schweizer Anwalt, um die Aufhebung der zurückliegenden Maßnahme zu erreichen. Und ich war ja längst kein Revoluzzer mehr. Und im April 1947 wurde sie auch aufgehoben.